PodCup, der Podcast aus dem Kloster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Kloster-Podcast PodCup. Ihr habt jetzt schon länger nichts mehr von uns gehört. Die letzten Wochen gab es keine neue Folge. Das lag zum einen daran, da gerade bei uns in Stühlingen an den Kabeln gearbeitet wird und das Internet einfach noch viel langsamer ist als vorher. Und arbeiten ist einfach mühsam. Zum anderen gab es aber auch Dinge, die mir dann gerade wichtiger waren, die wichtiger waren, als jetzt neue Folgen zu produzieren. Das soll sich jetzt aber wieder ändern. Vielen Menschen ist irgendetwas wichtig in ihrem Leben. Sie geben etwas Priorität, so wie ihr wahrscheinlich das auch tut und wie wir das alle tun. Und für viele ist heute auch ein wichtiges zu schauen aufs eigene Konsumverhalten. Wie kaufe ich ein? Was kaufe ich ein? Sei es jetzt von Kleidung, aber auch besonders im Bereich von Lebensmittel, Regionalität, Saisonalität sind so Stichworte. Und das Ganze zu betrachten, also was ist mir wichtig, wo lege ich Wert drauf in meinem eigenen Verhalten und wie beeinflusst das andere? Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Folge. Ich bin im Kapuzinerkloster in Münster. Bei mir, neben mir ist der Bruder Bernd. Bruder Bernd ist der Guardian hier im Kloster in Münster. Und verantwortlich also als Oberer für den Betrieb. Du bist selber Chemiker oder Biologe, Biochemiker, beides irgendwie. Kannst ja gleich noch etwas zu dir sagen. Und du hast das Klostergartenprojekt initiiert. Das heißt, den Klostergarten, den es sowieso schon immer gab, der hat sich verändert. Da hören wir gleich einfach noch etwas drüber. Dann sitzt neben dem Bernd der Friedbert Ritter. Friedbert Ritter ist Förster und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel
Neue Impulse für die Nachhaltigkeit, für den Wertewandel mit dem Untertitel für eine ethisch-spirituelle Perspektive in der Nachhaltigkeitsdiskussion.
Ja, dann herzlich willkommen in dieser Runde auch bei uns. Und dann sitzt die Laura neben mir.
Hallo.
Laura ist Studentin hier in Münster und am ITZ, das heißt Institut für Theologische
Zoologie.
Z für Zoologie, theologische genau. Zoologie. Was ist das denn?
Das ist ein Institut, gibt es inzwischen schon seit 10 Jahren und wir setzen uns besonders ein für die Würde der Tiere. Also Wälder und Umwelt, Natur allgemein, aber besonders eben für die Tiere, die gerade in der Theologie oft ein bisschen zu kurz kommen oder teilweise auch gar nicht in den Blick genommen werden.
Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit einer kurzen Vorstellrunde an und weil du gerade dran warst, Laura, sag doch einfach noch mal ein bisschen etwas zu dir.
Ich habe Philosophie und Neurowissenschaften studiert und studiere jetzt den Master Christentum in Kultur und Gesellschaft hier in Münster an der katholischen Fakultät. Bin jetzt seit kurzem erst am ITZ und bin sehr froh und glücklich, hier mit dem Klostergartenprojekt dabei sein zu können und ein bisschen Kinderkatechese zu machen.
Super, dann Friedbert.
Ja, mein Name ist Friedbert Ritter. Ich habe Forstwirtschaft studiert. Ich komme aus der Nähe von Koblenz und bin Förster von Beruf. Ich leite dort das Forstamt Neuhäusel. Das ist rechtsrheinisch gelegen im Westerwald für die regionale Zuordnung. Mein Lebenswerk ist im Grunde genommen auch ein bisschen durchkreuzt mit dem, was ich bis jetzt so in meiner spirituellen Sicht kennengelernt habe. Franziskus ist für mich sehr bedeutsam. Es kreuzt sich mit meinem Berufsethos. Das ist die Nachhaltigkeit und das hat dazu geführt, dass ich ein Buch geschrieben habe, wo ich versucht habe, Forstwirtschaft aus einer anderen Perspektive zu beleuchten und zwar aus der Perspektive einer ethisch-spirituellen Sichtweise, die uns, denke ich, zukünftig mehr denn je im Fokus einer ganzheitlichen Betrachtung von Nachhaltigkeit begleiten werden wird.
Ja, und Bruder Bernd, wenn du auch noch ein bisschen was zu dir sagst.
Ja, Bruder Bernd, wie du schon gesagt hast, hier Guardian im Haus. Ich bin, was die Ausbildung angeht, Biologe und Chemiker, habe das hier in Münster studiert, habe dann einige Zeit gearbeitet bei Franciscans International in Genf. Das ist die Nichtregierungsorganisation unserer franziskanischen Ordensfamilie und habe danach 3 Jahre lang das Büro für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung unseres Ordens in Rom geleitet und bin jetzt auch schon wieder seit 7 Jahren hier in Münster. Und der Garten hier ist mir schon aus meinen Studentenzeiten wichtig. Und ich denke, in den letzten Jahren haben wir hier ein bisschen etwas umgestaltet, um diesen Garten nochmal zu einer Oase sowohl für die Menschen als auch für die verschiedensten Arten von Pflanzen und hoffentlich im Nachzug dann auch von Tieren werden zu lassen. Biodiversität ist ein Stichwort, was mir da ein großes Anliegen ist.
Ja, ich habe es anfangs schon gesagt, vielen legen heute vermehrt oder wieder Wert darauf, zu schauen, was kaufe ich ein, wie ernähre ich mich. Also gerade im Bereich Lebensmittel erlebe ich das als Koch. Ja auch immer wieder, also zu den Gästen auch, die zu uns kommen, die schauen natürlich, wie machen wir das in der Klosterküche, was verwenden wir auch aus dem eigenen Garten. Ja, also der Klostergarten hier, der dient dann ja auch in erster Linie erstmal zur Versorgung und nicht nur, um schön angesehen zu werden.
Nein, der praktische Aspekt des Gartens ist tatsächlich die Selbstversorgung unseres Hauses. Und die kriegen wir nicht hundertprozentig über unseren Garten hin. Also wir müssen weiterhin auch noch Dinge zukaufen, leider Gottes. Aber ich denke, es gelingt uns hier in diesem Garten ein sehr abwechslungsreiches Programm zu liefern. Wir bauen ja hier über den Jahresrhythmus so bis zu 180 verschiedene Gemüse- und Salatsorten und Arten an, sodass unser Speiseplan entsprechend abwechslungsreich aussieht. Aber auch sonst schauen wir darauf, dass, wenn wir zukaufen, das möglichst regional und biologisch-ökologisch zu tun. Wir verzehren weiterhin Fleisch, nicht in großen Mengen, möglichst also in reduziertem Maße. Und das, was wir dann an Fleisch kaufen, ist tatsächlich von Bauern, die ihre Tiere entsprechend halten. Und die werden dann auch quasi als komplettes Tier geschlachtet, von uns angekauft und dann hier lokal verarbeitet. Und die kommen auch alle hier aus der Umgebung von, ich sag mal, 10, 15 Kilometern.
Laura, du als Nicht-Kapuziner oder Nicht-Kapuzinerin, eine Studentin,
danke.
Wie machst du das? Gibt es etwas, worauf du achtest beim Einkaufen?
Ich bin jetzt auch inzwischen schon je nachdem, wie man es nimmt, anderthalb Jahren vegetarisch, tatsächlich auch eben durch spirituelle und biblische Impulse. Also nicht nur durch die Mode, vegan zu sein oder auf Fleisch zu verzichten, sondern tatsächlich aus einem tieferen Impuls heraus und verzichte eben auf Fleisch. Ganz vegan bin ich noch nicht, weil ich esse so gerne Käse. Aber wenn, dann natürlich auch nur Bio, und ich versuche eben das auch zu reduzieren, auch jetzt was Allgemeinkonsumverhalten angeht, da glaube ich, fühle ich mich dem franziskanischen Lebensstil schon sehr verbunden, dass ich nicht alles kaufen muss, was ich kann, weil könnte ich eigentlich einiges mehr mir leisten. Aber ich brauche es halt nicht.
Ja. Und im Alltag sieht das dann aus, dass du halt im Supermarkt kaufst, oder gibt es da, weiß ich nicht, wie funktioniert das? Zum Bauern gehst du wahrscheinlich nicht?
Zum Bauern gehe ich nicht, nein, aber ich versuche halt in einen Bioladen zu gehen und nicht irgendwie, gut, bei Rewe gibt es inzwischen auch Bioprodukte, aber die sind halt paradoxerweise auch irgendwie so, die Paprika zum Beispiel ist in Plastik eingepackt, ne? Also es ist total hirnrissig, wenn ich das so sagen darf. Man steht dann auf dem normalen Supermarkt da und entscheidet zwischen Bio, also nicht gespritzt, oder kein Plastik. Also das ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Also auf meinem kleinen Balkon habe ich jetzt auch keine großen Platz für einen Garten mit 180.
Für den Paprikabaum, ja.
Genau. Wobei meine Feige wächst, ja.
Friedbert, du bist ja verheiratet,
ne? Ja.
Ihr seid also zu zweit. Wie macht ihr das? Wo achtet ihr drauf? Oder habt ihr vielleicht auch einen Garten?
Also wir sind zu fünft, wir haben noch 3 Kinder. Wir haben auch einen Garten. Wir versuchen möglichst den Garten so optimal, wie es geht, zu nutzen. Da bedarf es natürlich auch einer gewissen Erfahrung, die von Jahr zu Jahr wächst. Ich bin allerdings als Kind mit dem Garten groß geworden. Ich bin in einer sehr kinderreichen Familie groß geworden. Wir hatten eine Nebenerwerbslandwirtschaft, die ausschließlich quasi der Versorgung der Familie diente. Und für mich war quasi der Garten noch ein Teil meines Abenteuerspielplatzes, muss ich sagen, weil wir dort zwischen den Bohnenstangen und wie auch immer uns versteckt haben. Das ist ein Teil meiner Wurzeln. Und insofern habe ich da auch einen Bezug in diesem Thema mitbekommen, was auch die Wertschätzung des Lebensmittels anbelangt. Also das Thema, dass man Lebensmittel nur in dem Umfang im Kühlschrank vorhält, wie man es auch verwerten kann, ist etwas, was so durchgängig mein Leben prägt und was so aus meiner Prägung auch nicht so sehr herauszunehmen ist. Das hängt auch ein bisschen so nach in die heutige Zeit hinein. Also wir sind im Grunde genommen auch sehr stark darauf reduziert, das auch nur zu kaufen, was wir tatsächlich verzehren können. Wir kaufen natürlich auch im Supermarkt, schauen aber zunehmend mehr, und das ist das Schöne bei uns im Umfeld, wo ich herkomme, dass es dort noch große landwirtschaftliche Flächen gibt, die auch im Gartenbau tätig sind, und die Supermärkte zunehmend mehr, zumindest mal was Kartoffeln, was Frischgemüse und all diese Dinge anbelangt, mit der regionalen Zuordnung anbieten. Das ist etwas, was wir sehr stark in Anspruch nehmen. Der Garten selber ist, denke ich, ein Teil unserer Versorgung, aber er kann leider das nicht schaffen, was wir vielleicht uns auch wünschen würden.
Ja klar, da müsste man aber auch viel Arbeit wahrscheinlich reinstecken, damit das.
Ja, es ist die Arbeit, und ich muss immer wieder sagen, das ist auch der Boden. Der Boden, den wir haben, ist nicht so ideal. Da lernt man im Grunde, welche Bedeutung der Boden eigentlich für die Ernährung, für die Grundlage des Menschen hat. Wir merken es immer wieder, dass dieses Thema, und vor allen Dingen, was wir auch merken, ist, man muss einfach wissen, wie es geht. Ne? Wir haben also Nachbarn, die uns dann immer wieder mal einen Tipp geben, den versuchen wir umzusetzen, und so entwickelt sich das Ganze. Der Erfolg ist aber oftmals auch, denke ich, eher dem Gartenjahr gewidmet als unseren Fähigkeiten. Aber wir sind am Üben, und ich denke, wir haben noch Zeit, dazu zu lernen.
Wenn du jetzt sagst, zu schauen, dass im Kühlschrank die Lebensmittel sind, die man wirklich auch verbrauchen kann, das erschreckt mich ja immer wieder, wenn ich sehe oder auch einfach so Statistiken lese, wie viel da weggeschmissen wird, verschwendet wird. Zum einen, wir in Stühlingen holen selbst die abgelaufenen Lebensmittel vom Supermarkt ab, die uns geben, die wir dann auch weitergeben oder selber verwerten, weil ja nur, weil da das Datum draufsteht, ist ja jetzt der Joghurt oder ich weiß nicht was, ist ja nicht dann gleich schlecht, nur weil jetzt da ein Stichtag aufgedruckt ist. Also das ist natürlich für mich immer wieder erschreckend zu sehen, wie viel da allein schon aus diesem Supermarkt weggeschmissen wird letzten Endes. Also wenn wir das nicht holen würden, würde es in die Mülltonne kommen. Mhm. Einfach nur, damit da ganz viel an Auswahl und Vorrat da ist. Damit halt wir als Kunden uns einfach da wohlfühlen in einer tollen Einkaufsatmosphäre und einfach ganz viel haben. Und dann gibt es aber auch Statistiken, die besagen, wie viel einfach nochmal aus dem privaten Kühlschrank auch weggeschmissen wird, weil einfach was gekauft wird, was dann gar nicht verbraucht wird, und dann ist es irgendwann schlecht und wird weggeschmissen, oder es ist noch nicht mal schlecht, aber das Datum ist halt abgelaufen und dann tut man es weg. Also das finde ich immer sehr, sehr erschreckend. Ja.
Vor allem, wenn es Fleisch ist, ne? Also wenn man einmal das Tier hat, was geboren wird, gezüchtet wird, nur damit es uns als Fleischlieferant dient, und dann isst man es nicht mal auf und wirft es auch noch weg. Also das ist, und vor allem, wenn es dann auch noch Fleisch aus Massentierhaltung ist, also das ist unglaublich. Also allein schon, wenn man seinen Salatkopf oder so oder irgendwie Obst, was jetzt gerade bei den Temperaturen schneller irgendwie verschimmelt oder so, wenn man das wegschmeißt, das ist schon schmerzhaft. Aber wenn es auch noch Fleisch ist und man sich bewusst macht, und das ist, glaube ich, der große Punkt, der bei vielen noch fehlt, so dieses Bewusstmachen, dass es wirklich auch Lebewesen sind. Dass es nicht Dinge sind. Tiere muss man eine Würde zusprechen, weil sie haben eine Würde. Sie sind genauso Geschöpf Gottes wie wir auch. Aber das wird halt oft nicht gemacht, sondern man nimmt den Wert. Am besten nimmt man den Wert eben des Kilos. Ne? Kann man dann in der Theke gucken, wie viel ist dieses Schnitzel wert. Okay, Kilopreis, ich weiß gar nicht, was sie jetzt kosten, keine Ahnung, aber auch nicht teurer als ein Tofu-Schnitzel.
Weil man an der Stelle ja auch, was Wert angeht, sieht, wo gerade der Preis also das, was aufgedruckt wird, nur sehr bedingt etwas aussagt über den eigentlichen Wert. Mhm. Also genau. Das ist ja das Problem, was man generell hat, wenn irgendwo ein Preisschild draufgedruckt wird oder sagt, das ist monetär so und so viel wert, das ist ja nicht der gesamte Wert. Das ist ja nur ein Teil davon. Das fängt ja, ich sag mal, bei den Lebensmitteln vielleicht nur an. Viel, viel schlimmer finde ich das bei den ganzen Überlegungen, die ja nochmal auf größerer Ebene gemacht werden. Mhm. Bei solchen Dingen wie dem Schutz ganzer Wälder, ja, oder ganzer Gebiete, wo dann gesagt wird, wir schauen uns an, was hat dieses, was bringt uns dieser Wald an Dienstleistungen, ja, also die reine Haltung der Luft, das Speichern von Wasser und viele andere Dinge mehr, was ein Wald so leistet. Mhm. Und dann machen wir ein Preisschild drauf und damit haben wir den Wert dieses Waldstücks oder dieser, was weiß ich, Steppe oder wie auch immer. Und dann fängt man an, ja, wenn das also jetzt X Wert hat, dann das andere Y ist ein bisschen mehr, dann können wir ja dieses Waldstück mal einmal weghauen. Ja, und
am besten für Sojaplantagen, ja, die dann eben für die Tierfutter
genau, so nach dem
verarbeitet
Otto
werden.
Und diese Logik macht sich leider Gottes ja auch auf internationaler Ebene immer weiter breit. Also so habe ich das zumindest noch mitbekommen in der Zeit, als ich in Genf tätig war und an einigen dieser Konferenzen teilgenommen habe. Das ist diese Grundtendenz, dass Wert ausschließlich in monetären Einheiten dargestellt wird.
Ja, das ist jetzt ein Punkt, da muss ich jetzt einhaken. Das ist genau eine dieser zentralen Betrachtungsweisen, wie auch Wald in der Gesellschaft gesehen wird. Wald wird multifunktional mittlerweile gesehen. Das heißt also, wir haben ja einen Ethos einer Nachhaltigkeit schon seit 300 Jahren durch Karlowitz. Das ist 2013 gefeiert worden. Das ist aber ein Ansatz, der sich zunächst mal auf die Rohstoffversorgung bezogen hat, aus einer Zeit, die krisenbezogen war. Wenn wir heute in den Wald hineinschauen, sind wir ja multifunktional unterwegs. Das heißt also, Multifunktionalität heißt Nachhaltigkeit aus der Sicht nicht nur der Rohstoffversorgung, sondern der Sozialversorgung und auch vor allen Dingen der Versorgung mit Blick auf Schutzgüter. Und Schutzgüter sind ganz bedeutsam. Wir haben derzeit in Deutschland 75% der Waldfläche unter nationalem oder internationalem Schutz stehend. Und alleine, wenn ich dran denke, in meinem Bereich, wo jetzt der Borkenkäfer uns komplette Fichtenkomplexe wegfrisst, klimastressbedingt, dort haben wir auf der Montabaurer Höhe, das ist eine Anhöhe im Westerwald, dort haben wir fast zu 100% Wasserschutzgebiete unten drunter. Das ist kaum zu glauben, was das bedeutet, welcher Wert der Wasserschutz unter Wald hat. Das heißt also, wir werden oftmals gemessen an ökonomischen Gesichtspunkten. Die Ökonomie muss stimmen. Das ist das, was letztendlich im Grunde genommen sehr stark im Fokus steht. Dabei hat diese Ökologie und auch die Biodiversitätsansätze, die in unseren Wäldern eine sehr, sehr große Rolle spielen, bis hin zu Klimaausgleich und Schutzfunktionen eine immense Bedeutung, die aber gegen keinen Wert ankommt. Es gibt keinen Waldpfennig, wie es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ein Wasserpfennig gibt. Es gibt keinen Waldpfennig, der in irgendeiner Form diesen Wert des Waldes praktisch in den Raum hineinstellt. Die andere Seite wiederum weltweit betrachtet, für mich persönlich muss ich sagen, ist es erschreckend, wenn ich beim Fleisch am Ende, sage ich mal, einer Kaskade ankomme und schaue, was dafür produziert wird und was dort an Energie hineingesteckt wird, welcher ökologischer Fußabdruck damit einhergeht, ein Stück Fleisch in Unmengen zu verzehren, wenn ich das so sagen darf, weil wenn man auf die Speisekarte schaut, ist das, was uns vielleicht auch ernährt, oftmals die Beilage, das Fleisch steht im Fokus. Und wenn ich schaue, was Soja anbaue und letztendlich bis hin in die Abholzung von Tropenwäldern, was dort weltweit passiert, an katastrophaler Sichtweise um 5-6 Jahre dort Rinder zichten zu können, weil wir wissen, dass tropische Böden im Gegensatz zu unseren mitteleuropäischen Böden ganz andere physikalische Strukturen haben. Die sind tot, zumindest mal für unser Denkvermögen sind diese Böden tot, wenn die Wälder dort abgeholzt werden. Es sind in sich geschlossene Systeme, die eine Vollkommenheit von Schöpfung zum Ausdruck bringen, die auch letztendlich dazu beitragen, wenn sie abgeholzt werden, dass auch ethische Werte hier verloren gehen. Hier gehen im Grunde genommen Ansätze verloren, die ein Weltschatz in sich tragen, einen Schöpfungsansatz in sich tragen. Die Völker, die dort leben, haben Naturraum, Religionsraum, haben Ernährungsraum und haben dort auch einen religiösen Raum, der für sie von Bedeutung ist. Also für mich persönlich muss ich sagen, wenn man auf das Stück Fleisch schaut, sollte man am Ende dieser Kaskade einfach mal die Treppe nach oben laufen und schauen, wo kommt's her. Das, denke ich, wäre ein Ansatz, der vielleicht mal dazu beiträgt, über das Thema Fleisch etwas anders nachzudenken.
Absolut, also ich bin komplett auf deiner Seite, weil oft werden dann, also Papst Franziskus sagt das immer, ne? die am meisten leiden von der ökologischen Katastrophe, die wir ja anrichten, besonders in unseren reichen Ländern mit unserem Konsumverhalten, sind immer noch die Ärmsten der Armen. Also das sind dann die indigenen Völker, die du ansprichst, in Lateinamerika, die einfach, ja, wie Tiere in Anführungszeichen auch die Würde abgesprochen wird und die werden dann einfach vertrieben, verhungern, weil sie einfach ihren Lebensraum zerstört werden, weil da jetzt Sojaplantagen aufgebaut werden und die einfach, ja, verhungern.
Die Bedeutsamkeit des Bodens, denke ich, ist etwas ganz, ganz Zentrales. Unsere Krise ist nicht nur eine Klimakrise, sondern sie ist auch eine Krise des Bodens, der uns trägt und uns ernährt, so wie es im Sonnengesang zum Ausdruck kommt. Mhm. Ne? Eine ganz, ganz zentrale Bedeutung, die zunehmend wichtiger wird, in den Fokus genommen zu werden. Ne? Wir müssen ja einfach mal schauen, wie wir gucken, wo große Maisplantagen für Futtermaisanbauten sich vollziehen. Wir sprechen dort von einem Substrat, aber nicht mehr von einem ökologischen Boden, der irgendwelche Bodenfunktionen in sich trägt. Es ist ein Substrat, was letztendlich ein Wachstum zulässt, weil man Input reinbringt in Form von Düngemitteln und letztendlich dann dem Bereich dessen, was die Wertigkeit des Produktes anbelangt, mit Chemie versucht, dann eine Sauberkeit hinzukriegen. Ne? Dass nur der Mais allein die Chance hat, dort entsprechend sich entwickeln zu können. Abgesehen davon, was wir im Bereich der Ökologie dort an Biodiversitätsverlusten auslösen, gar nicht davon zu sprechen. Also der Boden ist für mich mittlerweile wesentlich bedeutsamer geworden und dessen Zerstörungsansatz als das, was wir oben als Indikator sehen, was oben drüber passiert.
Ja. Wenn wir das jetzt, also wir haben es ja jetzt gerade weltweit im Blick, da frage ich mich immer, also das muss man ja auch weltweit sehen, aber was kann ich oder was können wir dann hier eigentlich in Deutschland tun? Und ist das nicht eigentlich sinnlos, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, wo ich mein Stück Fleisch herkaufe oder das Gemüse, aber weltweit läuft es ganz anders? Ja, das ist dann die Frage, bringt dieser Beitrag, den ich da leisten kann, der ja ganz klein ist, eigentlich was?
Absolut. Also durch unser Kaufverhalten, unser Fleischkonsumverhalten, wenn man es noch nicht ablegen mag, haben, wie wir gerade gesagt haben, das Futter, also Soja, Mais, diese ganzen Plantagen sind ja häufig in Lateinamerika und dadurch, dass wir die Massentierhaltung, die diese Futtermittel benutzt, fördern wir auch die Abholzung von Regenwald und damit auch das Sterben von Tieren, Verlust von Biodiversität und Menschenleben auch. Also nicht zuletzt Menschenleben. Ne? Also man kann jetzt sagen, okay, der redet von seinem Wald und die redet von den Tieren, aber wir sind eben ein großes System, ne? ein gemeinsames Haus, das es zu schützen gilt, wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika schreibt. Und da denke ich, kann man schon viel anrichten. Also die Bewegungen von Veggies und Vegan, die sind von Einzelnen entstanden, aber es werden tagtäglich mehr. Und dadurch werden Alternativprodukte zum Beispiel entwickelt. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, da finde ich ganz viel Milch aus Hafermilchbasis oder klar Sojaprodukte oder also ganz viel auch so Frischkäse, Käse, ne, und diese ganzen Milchersatzprodukte. Also das ist schon enorm. Also was wir als Konsumenten für eine Auswirkung haben.
Manchmal, also ich kaufe so bestimmte Ersatzprodukte würde ich einfach nicht kaufen.
Ja, würde ich auch nicht. Also nicht alle.
Wir holen immer die abgelaufenen Lebensmittel, da kommen manchmal Dinge mit, da bin ich manchmal überrascht, was man alles kaufen kann und wer das eben eigentlich kauft oder in dem Fall vielleicht auch nicht gekauft hat. Ja. Und ich bin dann ja immer neugierig und probiere dann auch das eine oder andere mal, was da kommt. Und manches finde ich einfach nur schrecklich.
Ja, also ich kann auch nicht sagen, dass alles lecker ist. Nee, also ein bisschen wählerisch bin ich dann doch, aber ich versuche halt die Auswahl, die ich habe, so zu treffen, dass eben möglichst wenig andere darunter leiden. Also innerhalb des Spektrums dann doch suche ich mir halt raus, was mir schmeckt. Also ich zwinge mir da nicht irgendeine komische Sojawurst rein, die mir überhaupt nicht bekommt.
Ich denke, bei der ganzen Diskussion ist so ein Aspekt im Gegensatz zu diesem ganz oder gar nicht, also an vielen Stellen wird dieses ganz oder gar nicht Prinzip so angewandt, ne? Also entweder Fleisch und dann bis zum Abwinken oder gar nichts mehr. Ich glaube, in der Gesamtdiskussion von Nachhaltigkeit ist ein Konzept oder ein Begriff das rechte Maß. Und das ist das Problem, was man heute hat, dass einfach an vielen Stellen das rechte Maß fehlt. Ja, die Maßlosigkeit ist ja nicht nur im Bereich der Lebensmittel, sondern wenn ich mir anschaue, was zum Beispiel im Bekleidungssektor passiert, ja, weiß gar nicht, wie der korrekte Begriff dafür heißt, also die Tendenz, ich sag mal, ein Kleidungsstück, was ich habe, vielleicht maximal dreimal anzuziehen,
ja,
und dann das Ding schon wieder, ne, weil es schon wieder eine neue Mode gibt.
Ja, hat halt oftmals gar nicht mehr die Qualität, ja.
Auch das, das ist eine Frage von Qualität natürlich, auch da ist die Frage des rechten Maßes, aber auch, dass ich permanent unterwegs sein muss oder will, wie auch immer, um wieder ein neues Hemd zu kaufen, weil das Müsterchen ein bisschen anders ist und toller ist oder was immer es auch ist. Und das Zeug fliegt dann in 0,nix irgendwo also entweder in den Müll im übelsten Fall oder vielleicht noch in die Kleiderverwertungsgeschichten, was auch da am letzten wieder, wenn man die Produktionskette dann zurückverfolgt, bis auf die Ursprünge, auch die Produktion von Baumwolle und von anderen Dingen, von Leder und. Das ist eine ähnliche Maßlosigkeit, die da herrscht. Und da wieder das rechte Maß zu kriegen, zu sagen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ich denke so, diese Bewegung auch der Minimalisten, die da sind, die immer so wirklich sich überlegen, brauche ich einen Löffel oder brauche ich zwei kleine Löffel in meiner Wohnung, ja? Oder komme ich nicht wirklich auch mit einem aus? Also das ist dann vielleicht alles ein bisschen auf die Spitze getrieben, auch da die Frage des rechten Maßes nochmal. Nur manchmal zeigen solche Extreme ja auch nochmal auf, in welche Richtung man auch nochmal denken kann, ohne dass man jetzt selber genau in dieses Extrem verfällt.
Ich empfinde, dass das ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist, so ein interessanter Impuls, der mich so ein bisschen jetzt mit Franz von Assisi in den Zusammenhang rückt und vielleicht auch das Kapuzinische, Franziskanische zum Ausdruck bringt, dieses Armutsideal, was ja nicht klassisch damit einhergeht, dass ich da in diese direkte Nachfolge Jesu einsteigen muss, sondern dass ich mir die Frage stelle, wie definiere ich mich, worüber definiere ich mich, was ist meine innere Freiheit mit meinem Ansatz des Konsumverhaltens. Für mich persönlich frage ich mich oftmals, wenn ich in Koblenz durch die Innenstadt gehe und sehe die vielen Taschen, die dann links und rechts in den Händen getragen werden. Was passiert hier? Ne? Was ist hier an Bewegung? Wenn ich in einen Bekleidungsladen gehe, da bin ich überrascht, wie wenig Menschen überhaupt voneinander Notiz nehmen, weil sie dem Kleidungsstück hinterherrennen und nicht die Kommunikation vielleicht auf dieser Ebene aufgreifen können, die ja möglich wäre. Das ist immer so eine Frage, die auch ein bisschen damit einhergeht, wie definiere ich mich? Und ich denke persönlich, kann das ein sehr, sehr edler Lebensstil sein, sich auch in einer Freiheit begrenzt zu definieren. Das ist ein sehr, sehr edler Lebensstil, der einem ja auch das letztendlich zum Ausdruck bringt, was man sich vielleicht wünscht, wonach man sucht, frei zu sein und nicht von der Kleidung gesteuert und definiert zu sein. Es gibt ja auch dann diesen Begriff im Bereich der Nachhaltigkeit und da passt das wunderbar mit diesem Maßhalten, diese Suffizienz. Persönlich muss ich sagen, habe ich da zwei Sichtweisen. Ich habe Erfahrungssichtweisen in meinem Leben, die zum Ausdruck bringen, das geht. Aber ich habe mich mal mit einem soziologischen Buch auseinandergesetzt, wo beschrieben wird, dass der Mensch nicht in der Lage ist für Suffizienz. Und zwar wird es ganz einfach aus der Evolution heraus beschrieben, weil der Mensch als höchste Organisationsform der Vielzeller durch zwei Dinge charakterisiert ist. Das ist Mobilität und Migration. Das heißt Mobilität immer mehr, immer schneller, immer größer, immer weiter. Ne? Wo sind die Grenzen? Und das ist, denke ich, ein Punkt, wo man in unsere Diskussion die Ethik hineinbringen muss. Und das war auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, wenn man Forstwirtschaft verstehen will, dann hat das etwas damit zu tun, dass Forstwirtschaft einen Gebrauchswert nach sich trägt, einen Eigenwert in sich trägt, aber einen Symbolwert auch hat. Und da kommt es genau an diesen Punkt, wo die Frage der Ethik kommt. Die Begrenztheit kommt und die Frage der Selbstbegrenzung, damit des Maßhaltens. Da denke ich, sind wir in einem Prozess, wo unsere Gesellschaft auch in dieser ethischen Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen, was esse ich viel Fleisch, wenig Fleisch, zunehmend mehr in der Diskussion Raum finden muss.
Ethisch und auch spirituell. Also gerade als Menschen sind wir ja dadurch geprägt und klar, in der Evolution stehen wir mit den Tieren also auch nicht weit auseinander, ne? aber das ist eben das, was uns dann doch auszeichnet, dass wir reflektieren können. Eben die Fragen, wie will ich sein? Also wie verstehe ich mich als Mensch und habe ich damit meine Mitwelt und nicht nur die Umwelt, also ich im Zentrum und alles um mich herum, sondern Mitwelt im Blick, habe ich die Tiere mit im Blick und gut, in unserem Falle denke ich auch Gott, dass es eine gewisse Demut schaffen kann, dass man eben nicht seinen evolutionären Trieben hinterhergeht und immer mehr, immer weiter, immer schneller, immer besser und immer leckerer und immer mehr Auswahl, sondern dass wir uns bremsen und eben auf den Boden der Tatsachen schauen und gucken, bis wohin ist es sinnvoll, bis wohin nicht. Und da schöpfe ich auch viel Kraft eben aus der Natur, weil ich merke, okay, eigentlich sind wir eins. Also ich brauche mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, der liebe Gott hat die Natur geschaffen und die Tiere geschaffen, nur damit ich Baumwolle kriege, mir schöne Kleider machen kann und Essen finde, sondern auch, dass sie ja wirklich mit Welt sind, Teil von mir und ich bin Teil von ihnen.
Von ihnen. Mhm. Ja. Mir geht es halt in meinem täglichen Arbeiten halt in der Küche auch darum, wie gehe ich halt auch damit um, mit der Schöpfung, mit den Dingen, die auch aus unserem Garten kommen oder die wir kriegen, also die da irgendwie sind. Wenn ich dran denke, an Zeiten, in denen ich in der Gastronomie gearbeitet habe, da ging es natürlich hauptsächlich um, hat ein bestimmtes Zeitfenster und muss da schnell fertig sein und effizient sein. Und da kann natürlich hat man auch den finanziellen Druck gehabt und geschaut, möglichst nichts zu verschwenden. Aber trotzdem konnte es da mal sein, dass eher ein krumm gewachsenes Gemüse dann mal außer Acht gelassen wurde, weil das jetzt zu viel Arbeit machte. Und in der Klosterküche habe ich dafür halt ein bisschen mehr Zeit, da halt auch weiß ich nicht, auch eine krumme Kartoffel dann einfach etwas länger zu schälen, als die dann sein zu lassen oder so. Das geht wahrscheinlich zu Hause genauso, weil, wenn man sich zu selbst was zubereitet oder so. Anderes Thema ist natürlich auch, wenn die Lebensmittel, die wir dann kriegen, die nicht gekauft werden im Supermarkt, das sind ja oftmals Dinge, die dann irgendwie schon nicht mehr ganz so schön sind und so, die aber durchaus noch gut sind. Also wenn ich jetzt gerade an Gemüse denke, ich erlebe mich so, wenn ich jetzt so eine Kiste kriege, da sind Gemüse drin, die irgendwo, weiß ich nicht, wo der Salat, die äußeren Blätter vielleicht schon müde werden oder der Kohlrabi einfach irgendeine Macke hat aus der Kiste oder so, das kommt dann bei uns an und denke, ja okay, hätte man ja auch, also da ist eigentlich kein Grund, dass das aussortiert wird, weil das Ding ist ja noch gut.
Im Supermarkt schon.
Ja, aber wenn ich dann selber im Supermarkt bin und vor so einem Ding stehe und einkaufen will, dann schaue ich ja selber auch, ach nee, der sieht nicht so schön aus, den nehme ich.
Ja.
Da erlebe ich mich ja selber dann auch drin. Ich kaufe ja dann auch nicht den, der nicht so schön aussieht. Mhm. Will ich auch kein Geld für, also wenn ich das Geld ausgebe, dann doch für einen schönen Blumenkohl oder so und nicht für den, der schon etwas, ja.
Gut, da hilft uns aber auch in das Umdenken zu sagen, wenn ich den jetzt nicht kaufe, dann kauft ihn keiner und dann wird er weggeworfen. Also ich versuche das auch, ich ertappe mich auch immer noch dabei manchmal, aber ich versuche jetzt bewusst und da hilft mir auch tatsächlich die Arbeit hier beim ITZ und auch wenn ich durch den Klostergarten sehe und einfach sehe die Vielfalt von krummgewachsenen Möhren und Brokkolis und das einfach versuche, also ich will jetzt nicht sagen schön zu reden, aber auch die Schönheit in dem krummgewachsenen zu sehen. Also machen wir ja mit Menschen auch, also nicht alle Menschen, die jetzt nicht meinem Schönheitsideal entsprechen, würde ich jetzt nicht ansprechen, sondern spreche trotzdem mit ihm, weil auch sie Menschen sind und das versuche ich auch umzusetzen auf Tiere und Brokkolis.
Also ich denke, da ist
sprichst
aber auch
trotzdem mit dem Brokkoli.
Genau, bevor ich ihn esse.
Beim Braten ist so ein interessanter Ansatz, weil wenn man bedenkt, wie lange das dauert, bis die Gurke dann krumm gewachsen ist, sage ich mal, ist ja krumm, ne? Wie viel Liter Wasser man dorthin trägt und was da für eine Arbeit drin steckt, hat man einen anderen Bezug dazu. Und das ist das vielleicht, was fehlt, der Lebensmittelbezug. Insofern empfinde ich das Projekt mit dem Klostergarten also ein ganz, ganz interessantes. Ich habe mir den jetzt mal angeschaut. Ich war beeindruckt davon, weil er einfach verschiedene Akzente zeigt. Er zeigt eigentlich eine Vielfalt durch eine Blumenwiese, die Insekten letztendlich fördert, die Biodiversität fördert. Es ist ein Bienenstand dort, habe ich gesehen. Das brauchen wir, um Obstbäume zu bestäuben. Also dort ist im Grunde genommen eine Ökologie am Entstehen, die in sich stimmig ist. Ne? Es gibt dort Raum für Unkräuter, wenn ich das so beschreiben darf, für Wildblumen, so will ich es beschreiben. Es gibt dort die intensive Nutzung dessen, was wir ja brauchen, um zu leben. Aber es gibt auch der gesamte Kontext, der es möglich macht, der Insektenwelt auch die Dinge zuzuweisen, die vielleicht für die Bohne und auch vielleicht für die blühenden Früchte, die wir anbauen, von Bedeutung sind. Ne? Ich persönlich sehe auch in so einem Projekt eine ganz, ganz große Entwicklungschance im Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich bin selbst Förster. Wir haben in Rheinland-Pfalz auch Bereiche, wo wir Umweltbildung und Umweltpädagogik anbieten. Wir haben Walderlebniszentren. Das Interessante ist dort, dass den Kindern Nachhaltigkeit nicht über den Wald, sondern über den Garten beigebracht wird, weil man in diesen kurzen Zyklen des Gartenwachstums ja genau die Dinge erkennen kann, einer Generationengerechtigkeit in der Form, dass die nachfolgende Klasse die eine Klasse sät, die nächste Klasse pflegt, die dritte fängt an schon zu selektieren, die vierte erntet, die fünfte bereitet wieder das Beet vor, damit im nächsten Jahr die erste wieder sät. Das heißt, eine Klassengeneration, wenn ich es mal so beschreiben darf, kann von der anderen lernen und erkennt, was Nachhaltigkeit ist. Dass man immer wieder Schritte tun muss, die notwendig sind, den nächsten Schritt schon vorzubereiten. Das ist natürlich bei unseren Wäldern für eine Pädagogik schwer zu vermitteln, weil wir ja über 100 bis 200 Jahre unterwegs sind. Aber der Garten ist, denke ich, ein ideales Zentrum, wo man all die Dinge zum Ausdruck bringen kann. Auch die Ökologie des Bodens, wie wichtig die ist, dass der gut vorbereitet sein muss, damit die Möhre überhaupt mal gerade wachsen kann. Also ich finde das hochinteressant und es hat mich sehr beeindruckt, weil dort sehr, sehr vieles von dem zum Ausdruck gebracht werden kann, was vielleicht genau dort fehlt, wo unsere Gesellschaft heute nicht mehr weiß, wenn sie den Salatkopf nimmt, welchen Wert steckt da drin, den überhaupt so weit zu bringen.
Ja, diese Idee der Nachhaltigkeit durch Verbindungen mit der Natur, einfach eine Bindung aufzubauen zwischen der Gurke, die bis die mal wächst. Also ich erfahre das jetzt selber auch auf meinem kleinen Balkon. Das ist einfach, ich mich freue, wenn einfach aus diesem kleinen Papaya-Samen, also ich glaube nicht, dass es zum großen Baum wird, aber auch einfach, die jetzt nach Wochen endlich einfach mal gekeimt hat. Also und die ist Jahre davon entfernt, mir eine schöne Frucht zu schenken, aber einfach dieses Wunderleben im Garten zu erleben und dem Leben helfen zu können aktiv, dadurch, dass ich eben gieße und die Erde immer wechsle, aufbereite, was auch immer. Auch mit den Pflanzen sprechen, auch wenn dann die Leute sagen, die ist bekloppt, aber auch Pflanzen spüren das. Und das versuchen wir natürlich auch hier im Klostergarten, auch besonders mit den Kindern, ne, wollen wir jetzt auch wieder weitermachen mit dem Spiritual Gardening.
Spannend.
Zum Beispiel für Kommunionskinder, die Kurse machen oder auch für Firmlinge, also für kleine Kinder und für große Kinder will ich nicht sagen, aber Jugendliche. Genau. Dass wir eben genau da auch ansetzen. Also, dass man die Verbindung hat und merkt, okay, es ist nicht einfach nur, alles ist da im Supermarkt, ich kaufe das und fertig, das hat 1 Euro gekostet, der stört mich jetzt nicht, ich werfe das jetzt weg, sondern was halt dahinter steckt. Ne?
Dass Arbeit und Einsatz halt drinne steckt, ja. Spiritual Gardening, also dass wir uns halt damit auseinandersetzen, wie wir einkaufen, ist, glaube ich, ein eher neueres Phänomen. Vielleicht auch deshalb, weil es eben früher gar nicht so notwendig war, weil man selber halt, also weil man gar nicht die Möglichkeit hatte, sowas zu kaufen, sondern weil das meist halt eben aus Eigenproduktion oder sowieso vom Heimischen kam. Wir jetzt als Kapuziner, also quasi als franziskanische Ordensleute, beschäftigen uns ja schon länger eigentlich so mit dieser Thematik, die wir unter diesem Begriff Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung bzw. Ökologie zusammenfassen. Bruder Bernd, du warst selber in Rom 3 Jahre lang, glaube ich, war in einem Büro von unserem Orden für diese Aufgabe ja zuständig, das zu vermitteln. Was können wir denn jetzt als Kapuziner oder wie können wir, die wir uns schon länger damit beschäftigen, denn, oder was können wir heute den Menschen mitgeben, die sich heute fragen, wie sollen sie auf Umwelt, auf Ernährung, auf Ökologie achten, ja?
Also in meiner Erfahrung über die Jahre ist, ich bin immer wieder diese Frage gefragt worden. Ja. Was sollen wir denn jetzt konkret tun? Und ich bin immer leiser geworden über die Jahre, in dem Sinne leiser, jetzt wirklich konkrete Handlungsanweisungen zu geben. Ich denke, das, was an manchen Stellen wirklich so die kleinen, etwas nervigen Dinge sind, die auch durchaus was helfen. Ich glaube, was letztlich viel wichtiger ist, ist tatsächlich ein doch recht tiefen Bewusstseinswandel zu haben, also wirklich eine Beziehung aufzubauen und aus so einer Beziehung heraus zu Natur, aus einer Beziehung heraus auch zu den Ressourcen, die mir zur Verfügung stellen, aber auch nochmal tiefer in der Frage, wie definiere ich mich eigentlich selbst, was ist mir selbst eigentlich wirklich wichtig? Ich glaube, da liegt am Ende der Hase im Pfeffer. Und so ein bisschen, das klang für mich eben so an, die Frage, wir gehen in den Supermarkt, da in Koblenz, und man sieht die Leute hinter den Kleidern herlaufen, sie könnten ja auch miteinander reden. Ne? Für mich ist das so ein bisschen so eine Geschichte, früher gab es Märkte, ja, den Marktplatz. Und dieser Marktplatz war natürlich auch der Platz, wo Waren umgeschlagen wurden, wo man hinging, um eben Salat und alles Mögliche zu kaufen. Aber der Marktplatz war auch ein Kommunikationsort. Da traf man sich, um Wichtiges und Unwichtiges zu besprechen, zu tratschen, Nachrichten auszutauschen, wie auch immer. Das war der Platz, wo Menschen zusammenkamen und auch sehr unterschiedliche Menschen zusammenkamen. Also nicht die nur meine Freunde, wie das heute die im Extremfall dann auch in den sozialen Medien ist. Das ist so ein ausgesuchter Kreis, der kann sehr weit weg sein, aber im Prinzip sind wir uns alle so auf einer gewissen Basis einig. Der Marktplatz ist für mich ein Bild einer Kommunikation von Leuten, die sich nicht zwangsweise toll finden, ja, oder like-minded sind, wie man heutzutage sagt. Und ich glaube, dass der Supermarkt genau das Gegenteil ist vom Marktplatz. Ja, der Supermarkt, da steht jeder vorm Regal und guckt, wo finde ich denn jetzt meinen, ne, Joghurt, ja, XY oder wie auch immer. Und eventuell muss ich mich ja mal dazu durchringen, mit einem der Angestellten im Supermarkt zu sprechen, um zu fragen, wo haben sie den denn jetzt? Aber mehr, ja, oder ich treffe halt zufällig mal einen Freund, dann kommt Kommunikation zustande. Ich glaube, das zeigt eine Menge von dem, was passiert ist. Also dieses immer mehr so für sich alleine zu sein und dann tatsächlich dieses Produkt zu haben oder das zu haben, ist dann plötzlich ganz, ganz fürchterlich wichtig. Anstatt schon auf menschlicher Ebene mehr in Beziehung zu gehen und in Beziehung zu gehen, natürlich in erster Linie mit Familie und Freunden, aber auch darüber hinaus, was ja auch für unser sonstiges Zusammenleben von Bedeutung ist. Und ich glaube, nur wenn der Aspekt von Beziehung für uns immer mehr von Bedeutung gewinnt. Und zwar Beziehung nicht nur zu dem, was ich mir jetzt gerade irgendwie so aussuche und toll finde, sondern zu dem, was einfach um mich herum ist und wer um mich herum ist. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und wenn ich da tatsächlich fähig und in der Lage bin, eine ernsthafte Beziehung aufzubauen, dann ändert sich auch was. Dann gucke ich auch vielleicht mal genauer hin. Wenn das Ganze alles nur auf der Ding-Ebene ist oder auf dieser Kost 2,50 Euro-Ebene, da passiert nichts. Ja? Mhm. dann gucke ich nur, was habe ich im Portemonnaie und jucken mich jetzt die 2,50 Euro oder eben nicht. Und das war's dann. Das andere ist tatsächlich ein Leben in einem Beziehungsgeflecht. Und ich glaube, da ist für mich der Schlüssel für vieles an der ganzen Angelegenheit. Denn um zurückzukommen, was sollen wir jetzt konkret tun? Das ist dann so, mach das Licht doch aus,
Müll trennen,
das Fenster zu, den Müll. das ist alles, das ist wirklich, da kommt jede Menge, oh nee, das auch schon wieder. Und wenn das auf der Ebene bleibt, dass einem diese ganzen Anliegen nur als, boah, das muss ich jetzt auch schon wieder tun, das wird nichts.
Ja.
Ja. Also das ist wirklich nur eine Geschichte, die aus einem tiefen inneren heraus. Wandel heraus passiert, sonst passiert da gar nichts. Und da komme ich auch selber drauf. Dann brauche ich nämlich diese, also davon bin ich fest überzeugt, ich kann da falsch liegen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jemand wirklich in eine Beziehung geht, dann kommt er selber drauf, was notwendig ist.
Ja, das ist ja mit diesem Beziehungsgeflecht, also wenn wir diesen Oberbegriff Gerechtigkeit, Friede, Ökologie haben, ich habe früher, also anfangs immer geglaubt, das sind einfach drei verschiedene Dinge und habe erst im Laufe der Zeit gemerkt, wie sehr das miteinander zusammenhängt. Also allein wenn wir jetzt mal beim Beispiel der Lebensmittel bleiben, hängt es an meinem Konsumverhalten, ob in einem ärmeren Land halt, wie die Menschen da leben können. So. Also das hängt sehr stark miteinander zusammen.
Also ich denke, ein schönes Beispiel waren gestern, heute Morgen das Frühstück hier. Das war reichhaltig, das war vielfältig, aber es hat mich nicht in den Auswahlstress gebracht. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einem Hotel, da kommt man in eine Stresssituation, weil man nicht weiß, was man jetzt von welcher Auswahl in der Vielfalt für sich persönlich dann auswählen sollte. Also das war für mich heute Morgen nochmal wunderschön und auch gestern Morgen, ist es bei uns zu Hause so, da ist es ausreichend vielfältig. Aber es ist genau das, was man letztendlich braucht, dass man sich an dem, was der Morgen so mit dem Beginn des Frühstücks halt eben einleitet, dass man sich da wohlfühlt. Was für mich noch ganz interessant war jetzt hier diese Frage der Beziehung, die finde ich hochinteressant. Es gibt so eine Sichtweise, dass man sagt, die Menschen müssen an den Leidensdruck herangeführt werden, dass Veränderung möglich ist. Und ich denke, hier muss ein Stichwort genannt werden, das ist der Perspektivwechsel. Wir brauchen einfach einen Perspektivwechsel. Wir müssen doch nicht am Leidensdruck erst eine Veränderung auslösen, wenn man es an der Freude gestalten kann. Das ist Beziehung. Das ist immer so ein Ansatz, der für mich auch so ein bisschen nicht nur einen Perspektive- und Paradigmenwechsel auslösen muss. Das finde ich so hochinteressant an der Enzyklika von Papst Franziskus. Wenn man die mal liest, ich habe sie mehrfach gelesen, dann muss ich sagen, NGOs und alle möglichen Umweltschutzverbände und wer auch immer humanethisch unterwegs ist, sagt nichts anderes. Aber es ist etwas Zentrales dort zum Ausdruck gebracht. Und das ist einmal ein Perspektivwechsel. Mhm. Dass ich nicht von Evolution, sondern von Schöpfung spreche, dass ich einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel einnehme, dass ich mich dort letztendlich auch in einen Paradigmenwechsel hineinbewege und vor allen Dingen das Zentrale ist dort, dass eine ökologische Krise, das wird ja Laudato Si wird ja als ökologisches Werk gesehen, es ist ja mehr als ein ökologisch-soziales Werk, es knüpft ja auch an die Sozialethik der Kirche an und es ist zum ersten Mal ein Lehrschreiben, was letztendlich ja auch eine Sichtweise miteinander verknüpft, die man ja so auch nicht bei den NGOs kennt. Das heißt also, hier wird ja klar von einer ökosozialen Krise gesprochen, weil sie miteinander verknüpft ist. Das ist für mich zum ersten Mal ein ganzheitlicher Ansatz in einer Form, auch auf ein Konsumverhalten als die Antwort.
Ja, und Papst Franziskus schreibt ja bewusst jetzt nicht nur an die Katholiken, sondern quasi an alle, ich glaube, wie heißt das, alle Menschen guten Willens oder so ähnlich heißt es dann da. Und dann kommt es nach einigen Kapiteln, kommt es ja trotzdem, also ist ja zu erwarten, das war ja auf die christliche Sichtweise, wo er dann ja auch dann damit anfängt, ja, warum soll jetzt ein Schreiben, was eigentlich an alle gerichtet ist, trotzdem den christlichen Aspekt haben. Und weil er dann sagt, dass dass halt, egal ob ich versuche es irgendwie zusammenzufassen, egal ob ich jetzt in einer Umweltorganisation bin, die halt erstmal nicht aus dem christlichen Wert heraus lebt, oder die kann was dazu beitragen, aber wir als Christen können aufgrund unserer Sichtweise ja auch dazu beitragen, auch zum Diskurs und dass die Diskussion und das Handeln auch bereichern. Ne?
Das Interessante ist ja, wenn man sie tiefer liest und sich mit franziskanischer Spiritualität beschäftigt hat, dass ja genau in dieser Enzyklika das Methodenwerkzeug, ich nenne es Methodenwerkzeug, zum Ausdruck gebracht wird, die dreifache Wertedimension franziskanischen Denkens, Gebrauchswert, Symbolwert und Eigenwert, Diese Worte findet man, wenn man diese Enzyklika durchliest. Und damit wird ja auch letztendlich eine ganz andere Sichtweise des gemeinsamen Zieles, des gemeinsamen Haumes ist formuliert. Persönlich ist ja auch so, dass die Ganzheitlichkeit nicht damit beginnt, ob man NGOs oder christliche Werte, sondern es geht darum, interkulturelle und interreligiöse Werte miteinander zu verknüpfen und der gemeinsamen Ethik ein Ziel zu erreichen. Das finde ich so faszinierend an dieser Form dieser Enzyklika, die letztendlich aus meiner Sicht, wie gesagt, ich wiederhole mich da, nicht zwingend etwas Neues gebracht hat in der sogenannten Nachhaltigkeitsanalyse. Das ist ja eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, die er dort gemacht hat, so wie es heute moderne Firmen machen mit irgendwelchen zertifizierten Systemen. Er hat ja nicht nur das gemacht, sondern er hat ja auch eine Handlungsempfehlung zum Ausdruck gebracht und eine Antwort letztendlich gegeben, die auf Beziehungen aufbaut. Insofern war das für mich sehr, sehr interessant, auch die Erfahrung mal zu mitzubekommen, die man so in Rom gemacht hat in diesen vielen Jahren, wo man so an einem Dachverband tätig war. Genau das ist ja das Thema, immer wieder diese Dinge, das darf man nicht, das soll man nicht, das kommt nicht an. Ich merke das persönlich auch. Unsere Wälder stehen in einer Krise, wie wir sie nie gekannt haben bisher. Katastrophal europaweit, deutschlandweit, bei uns in Rheinland-Pfalz ganz besonders ausgeprägt. Das sind Schlagzeilen. In meinem Freundeskreis wird dann, wenn in der Zeitung nochmal ein Artikel zu dem Wald, zur Waldzustandssituation und der Borkenkäferkatastrophe im Fokus steht, wird drauf reflektiert, aber es berührt nicht. Und berühren kann nur etwas, was in Beziehung steht. Und deswegen finde ich das hochinteressant. Das ist für mich der Schlüssel.
Genau, wir brauchen halt beides. Wir brauchen eine gewisse Bildung, wir müssen wissen, was ist da los und was kann man machen. Und wir brauchen aber auch die Beziehung. Also da ist es einfach zu sagen, mach das, 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 das und das und das nicht, aber es nervt. Also es ist, ich hatte gerade die Assoziation, vielleicht nicht ganz korrekt, aber so, also auch mit allem Respekt, aber die Gebote, die wir im Alten Testament finden, dies nicht, das nicht, das nicht, das nicht, dann kommt Jesus und sagt, lieb doch einfach, dann machst du das von alleine. Und hier sich gerade die Perspektive. Also ich muss mir nicht meine Liste machen, okay, habe ich heute schon das gemacht, habe ich das gemacht, habe ich für die und die Organisation gespendet, war ich demonstrieren, war ich bei Fridays for Futures oder sonst was, sondern einfach aufs Liebe und da gucken, wo ich mich am besten mit einbringen kann.
Ja.
Und ich finde auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, zur Enzyklika von Papst Franziskus, es ist wichtig, dass Kirche mit den Wissenschaften zusammenarbeitet. Ja. Also nicht einfach nur unsere biblischen Keule schwingen, die auch viele Menschen einfach nicht erreicht, sondern die Verbindung, die Verknüpfung zu suchen, das Gespräch, den Dialog mit Wissenschaften und dann auf dieser wissenschaftlich fundierten Basis eben die Spiritualität, die Bindung, die Liebe mit einzubringen, damit das Ganze auch ja ganzheitlich wird eben in diesem ganzheitlichen System, weil nur so können wir Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung oder Ökologie zusammenbringen. Also auch gerade in Lateinamerika, finde ich, wird es immer noch deutlich, zum Beispiel in Kolumbien, wenn es dann um die Bodenschätze geht. Also wenn dann amerikanische, kanadische Firmen kommen und die Bodenschätze fördern, den Boden komplett unbrauchbar machen und dann wieder abhauen. Und das ganze Elend, das ganze Öl fließt durch die Flüsse und alles verreckt. Und der amerikanische Konzern, der hat ja sein Maximum an Gewinn rausgeholt und den interessiert das nichts. Und gerade im Amazonas so als Lunge unserer Welt geht es dann doch alle wieder so an. Also da muss ich mir auch überlegen, kaufe ich mir ein Auto oder gut, hier in Münster kann ich gut Fahrrad fahren. Und ich habe jetzt auch keine Familie, ich muss nicht meine Kinder hin und her kutschieren. Aber auch mal das Auto stehen zu lassen oder wenigstens irgendwie diese Sharing-Geschichten zu nutzen. Also das, denke ich, ist auch nochmal ein
ganz entscheidender
Ansatzpunkt.
Ein Begriff ist mehrfach gefallen jetzt in dieser Diskussion, das war die Biodiversität. Das müsstet ihr mir nochmal erklären, was das bedeutet.
Gerne. Biodiversität ist im Grunde genommen eine Begrifflichkeit, die man auch, wenn man sie spirituell runterbricht, auf Artenvielfalt und auf Geschwisterlichkeit zwischen floristisch, faunistischen. Ich würde persönlich auch sagen, der Mensch ist ja da nicht außen vor, aber es ist eher so im Bereich der Ökologie angesiedelt und versucht zum Ausdruck zu bringen, dass man über den Lebensraum, die Gestaltung des Lebensraums, auch die Vielfalt der Lebensraum Lebewesen gestalten kann. Das ist ja das schöne Beispiel auch hier am Garten. Hier gibt es Lebensräume, die entfalten Vielfalt, ne? Also Artenvielfalt, Biodiversität ist eine Begrifflichkeit, die ist so Mitte der 70er Jahre geboren worden, so in diesen ganzen ich sag nicht Konziliaren, aber in den Vorprozessen zu dem Rio-Prozess 1992, das sind diese Dinge geprägt worden, Biodiversität, und letztendlich ist es die Vielfalt der Lebewesen, und Biodiversität setzt allerdings auf dem Lebensraum immer auf, ne? Wenn der Lebensraum stimmt, entwickelt sich Vielfalt. Das heißt also, man braucht sehr viele Facetten. Im Wald will ich es zum Ausdruck bringen. Totholz ist eine ganz, ganz wichtige Facette, die zwar keinen Gebrauchswert mehr hat, aber die für Biodiversität ganz von großer Bedeutung ist. Altbäume spielen genauso eine Rolle. Und da muss man einfach schauen, dass so Ökosysteme oder auch Gartensysteme so aufgebaut sind, dass sie auch dieser Vielfalt Raum lassen. Dass einfach da neben einem Nutzeffekt auch ein entsprechender ökologischer Wert innerhalb des Lebensraumes vorhanden ist, der dieser Vielfalt die Entwicklungschance lässt. Und Biodiversität ist auch ein Begriff, der dynamisch zu sehen ist, der ist nicht konserviert, der verändert sich, so wie der Lebensraum sich verändert. So will ich es vielleicht mal aus der Sicht eines Waldes beschreiben. Man kann es aber auch sehr gern auf den Garten übertragen, ne? Die Vielfalt dort an Insekten ist immer letztendlich Basis dessen, was der Lebensraum, was diese schöne Blumenwiese und diese Ökologie des Gartens praktisch als Wegbereiter zur Verfügung stellt. Darauf kann sich das entsprechend entwickeln und aufbauen.
So, aus rein biologischer Sicht nehme ich mal die andere Richtung. Wird Biodiversität erstmal gesehen als Diversität auch von genetischen Ressourcen, also so ganz molekular anfangend. Dann Biodiversität als Diversität der verschiedenen Arten, sei es Pflanzen, Tiere, Pilze und so weiter und so weiter. Diversität auch von verschiedenen ökologischen Systemen. Das können kleine Systeme erstmal sein, wie Mini-Waldstück oder eben so ein kleiner Garten oder Tümpel. Ähnliche Dinge, Tümpel, bis hin zu größeren Ökosystemen, wo dann Wald mit Fluss und See und so zusammenspielen, bis hin eben, dass man Regenwald als ein Ökosystem hat und Wüste als eins und so weiter. Das sind die großen, die ganz großen Perspektiven dann. Letztlich geht es immer wieder darum, eben Diversität, Vielfalt zu erhalten, weil Vielfalt der Garant dafür ist, dass Leben an sich weitergeht und das Leben an sich auch Spaß macht, sag ich mal so. Mhm. Ja, es ist ja nicht nur eine Geschichte von, das muss halt unbedingt erhalten werden, das ist alles irgendwie so krampfhaft und belastend und so, sondern das hat ja auch was mit Freude zu tun. Ja, also durch die Natur gehen zu können und die Vögel zwitschern zu hören in ihrer Vielfalt und Schmetterlinge zu sehen oder Rehe oder wie auch immer, also das, was wir hier haben oder egal, wo wir hinkommen in den verschiedenen anderen Gegenden dieser Welt. Also Vielfalt eben auch positiv wahrzunehmen, und das ist dann auf, wenn wir von Biodiversität sprechen, ist es das, aber wenn man nochmal in die Enzyklika reinschaut, dann rekurriert Papst Franziskus nicht nur auf die Biodiversität, sondern auch auf die kulturelle Diversität. Genau. Mhm. Und die Wertschätzung von Vielfalt ist eben auch etwas, was sich auf allen Ebenen durchzieht. Also nicht nur angefangen von der Genetik, sondern bis hin zur kulturellen Vielfalt. Und da sehen wir ja ähnliche Prozesse ablaufen. Also über die Zeit, die ich in Rom war, musste ich viel reisen, und ich sage mal, es ist mittlerweile schwierig, wenn man in Gegenden kommt, speziell wenn man in großen Städten ist oder auf Flughäfen oder so. Man kann die eigentlich schon fast gar nicht mehr auseinanderhalten. Also zumindest wenn man so durch die Shopping-Malls geht oder sei es Flughäfen oder große Städte oder die Innenstädte oder so. Man findet überall das gleiche Zeug. Ja, also das Typische, das eigentlich, wo man sagt, jetzt möchte ich mal was sehen, was hier wirklich typisch ist, da muss man echt lange suchen. Oder es sind die typischen Touristenklamotten mit Made in China. Ja, aber so wirklich etwas, wo man sagt, das ist jetzt etwas wirklich Lokales, das ist hier und das ist hier kulturell beheimatet und so, das ist wirklich, es wird immer schwieriger, auch auf dieser Ebene Vielfalt wahrzunehmen oder zu erleben.
Also ein Stück von Vielfalt gibt es ja dann durchaus im Klostergarten und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, also der Garten hier in Münster ist, glaube ich, seit dem letzten Jahr geöffnet, dass Besucher kommen können oder schon, ist ja auch, ja.
April letzten Jahres.
Ja, ne? Genau. Und da kann ich, wenn ich in Münster bin, einfach so rein oder?
Wir haben Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr in der Woche, 8 bis 19 Uhr am Sonntag und der Garten ist in der Zeit offen, da kann man hineingehen, kann schauen, sich umschauen. Und ansonsten gibt es eben immer wieder auch Veranstaltungen, die werden auch auf der Website beworben und auf Plakaten und ähnlichen Dingen. Und
man kann da irgendwie, das habe ich gesehen, das habe ich selbst noch nie ausprobiert, irgendwie Informationen abrufen, also ich sag mal über Smartphone oder so, zu den Pflanzen und sowas habe ich gesehen.
Da es gibt, die Webseite hat einiges an Informationsmaterial, das ist alles noch nicht vollständig, es ist viel Arbeit, das alles zusammenzutragen, ja, und Datenbanken zu füllen, aber viele Pflanzen, die hier da sind, da haben wir mit Beschriftung versehen, also mit Schildern versehen und mit Hilfe der Informationen auf den Schildern und dieser Website kann man Informationen abrufen und sich informieren, was es mit der Pflanze auf sich hat. Und das ist alles noch Work in Progress. Das wird auch wahrscheinlich so schnell nicht abgeschlossen sein.
Okay. ja, Laura, nochmal, du hast gesagt, du bist am Institut für Theologische Zoologie. Theologische Zoologie, so rum ist richtig, ja. kannst du noch mal mehr ausführen, was man da so macht und kann man da irgendwie Vorlesungen besuchen als Student oder?
Auch, genau. Ja, du hast ja schon gerade Probleme gehabt, wie rum ist es denn? Ja, genau. Theologische Zoologie, Zoologische Theologie oder wie rum, genau. Das heißt Theologische Zoologie, weil ein häufiger Begriff, den man eigentlich doch kennt, ist dann mehr theologische Anthropologie.
Ja.
Also was können wir aus der Theologie, aus der Bibel über den Menschen lernen? Und der Fokus ist jetzt eben, was können wir auch speziell mit den Tieren lernen, von den Tieren lernen und wie, was für eine Theologie wollen wir haben und was für ein Menschenbild wollen wir haben? Also wollen wir die Tiere mit in unser Menschenbild reinnehmen? Weil wir wollen, also was man beobachten kann, wir haben irgendwie so zwei größere Lager. Einmal so Tiere als Kuscheltiere und Haustiere und die besseren Menschen, bester Freund und so. Und das andere Lager ist dann, tut mir leid, muss ich wieder auf die Massentierhaltung hin. Einfach nur so, ja, Rohlinge der Fleischindustrie, Milch und Eier. Ja, also, und die theologische Zoologie will eben beides nicht. Also wir wollen weder dieses Verhätschelnde, Vertätschelnde, noch einfach nur Tier als Nutztier in dem Sinne. Und das ist die Arbeit. Wir arbeiten da, wie gesagt, auch biblisch und geisteswissenschaftlich, aber auch naturwissenschaftlich. Gerade der Leiter des Instituts für Theologische Zoologie, Rainer Hagenkort, ist nicht nur Theologe und Priester, sondern auch Verhaltensbiologe, hat Biologie studiert, hat in dem Bereich auch promoviert. Das heißt, es ist nicht nur so ein möchte gern wissenschaftliches Projekt, sondern es wird wissenschaftlich gearbeitet. Auch im biblischen Bereich sind wir da keine Fundamentalisten oder Kreationisten, die sagen, die Welt ist an 6 Tagen geschaffen, so war das, sondern wir nehmen die Evolutionstheorie ernst und schauen, was können wir aber theologisch, was möchten uns diese Texte, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt sind, was möchten die uns sagen, wie können wir die heute noch verstehen? Also man muss auch davon ausgehen, damals die Israeliten waren in der Agrarwirtschaft tätig und dann hat man natürlich auch andere Vokabeln, als wir heute nutzen würden. Also wir versuchen jetzt wieder ein bisschen so das Gardening rauszubringen, weil viele von uns einfach Stadtkinder sind und überhaupt gar keinen Bezug haben, wie wir vorhin schon besprochen haben, zu den krummen Gurken und Möhren, die wachsen. Mhm. Das war da ganz anders, viel präsenter und auch der Umgang mit Tieren war damals viel präsenter. Also man hat auch da Tiere als Lehrer, zum Beispiel wenn Jesus predigt, lernt von den Vögeln oder von den Lilien des Feldes in der Bergpredigt. Also haben wir da Tiere als Lehrer und wir haben natürlich trotzdem immer noch die Ambivalenz der Tiere als Gefahr. Also der Wolf, der dann genau. Lämmer reißt oder so. Ne?
Das ist sehr hochspannend.
Oder auch der Borkenkäfer.
Ja, oder auch. Der Borkenkäfer. Genau. Also das sind Themen, die sind heute genauso aktuell wie damals, ja. Nur man muss sie halt in den Kontext setzen. Ja. Und wir können nicht Wort für Wort das zu übernehmen. So Sachen wie, macht euch die Welt untertan. Also das hat ja damals eine ganz andere Dimension als heute. Und es ist nicht der Freifahrtschein, wie viele das sagen, als wir können jetzt mit den Tieren machen, was wir wollen und sie als ja, Fleischrohlinge verwerten und einfach nur essen. Das ist ein wichtiger Aspekt und Methode des Instituts für Theologische Zoologie. Das versuchen wir zu vermitteln in universitären Veranstaltungen, wo wir auch zum Beispiel in den Zoo gehen. Das ist ein Lernort, der Zoo, aber auch das Haus Mariengrund, wo das Institut angesiedelt ist mit zwei wunderbaren Mitarbeitern, Freddy und Fridolin. Das sind zwei Portu-Esel, wo dann, und Bienen haben wir dort auch. Wo dann wirklich Studierende oder auch je nach Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen auch hinkommen können und eben diese Beziehung aufbauen können zu den Tieren. Also einerseits die biologischen Unterschiede beziehungsweise ja, Gemeinsamkeiten mit den Tieren, aber auch das in Berührung kommen. Das ist ganz wichtig. Und es wird auch interreligiös gearbeitet, also mit jüdischen Kollegen oder auch im Blick in den muslimischen Glauben, um da eine gemeinsame Schöpfungstheologie aufzubauen.
Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Gerade das Thema des Wolfes, der kommt ja zurück. Ne? Mhm. Er ist schon in Rheinland-Pfalz, gibt es schon Territorien, ja. Die ausgewiesen sind. Ne? Das ist gesellschaftspolitisch ein Riesenproblem. Ne? Da kommt genau der Feind jetzt. Mhm. Der Feind kommt zurück in unsere Kulturlandschaft. Ne? So ist es teilweise zu sehen. Und da denke ich, bedarf es auch einer entsprechenden inneren Aufarbeitung, um überhaupt zu diesem Wesen des Tieres in einer Beziehung, in einem Kontakt auch zu stehen, um da zu werten. Ne? Das geht ja bis hin zu Totalabschussforderungen. Ne? Das ist schon sehr, sehr spannend, obwohl es eines der geschütztesten Großsaurier ist, die wir ja praktisch hier bei uns hier in Europa haben. Ne?
Und nochmal zu einem Institut, wenn ich jetzt Student in Münster bin oder so, gibt es da Vorlesungen zu hören oder so? Oder?
Genau, also es gibt zwei Veranstaltungen, also die findet man in den einmal in den allgemeinen Studien, die viele Studierende belegen müssen, leider nicht alle, was sehr schade ist. Zum Beispiel gibt es das Seminar, das nennt sich Bioinspiration, das ist in den allgemeinen Studien, da werden dann auch Studierende erreicht, die nicht Theologen sind, sondern das ist sehr spannend, weil man hat auch da eine Vielfalt, eine Diversität von Studierenden, die kommen dann aus der Informatik, Erziehungswissenschaftler. Also es ist wirklich spannend und die kommen dann mit Themen in Berührung, die man sonst im Studium und vielleicht auch im Alltag, weil gar nicht alle Christen sind, überhaupt nicht in Berührung kommen würde. Also auch einfach ethische Aspekte oder auch spirituelle Aspekte, die ja viele zunehmend suchen, auch wenn sie keinen Zugang zur Kirche haben, aber dieses spirituelle etwas ist da und das können sie als Ansatz, natürlich sind wir jetzt nicht irgendwie so rein nur spirituell oder spiritualistisch unterwegs, finden. Und dann auch im Rahmen des Theologiestudiums bietet Herr Rainer Hagenkort auch nochmal ein Seminar an.
Okay. Ja, wir haben jetzt schon lange gesprochen. Wenn ihr jetzt nicht noch was beitragen wollt, würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Ja. Für mich sehr, sehr spannend, aus ganz verschiedenen Richtungen zu hören. Und erstmal vielen Dank, dass ihr bereit wart für das Gespräch. Ja, ich bleibe jetzt noch eine Weile in Münster und werde noch eine weitere Folge aufnehmen. Und zwar geht es dann auch ums Studium, allerdings dann ums Theologiestudium und die franziskanische Spiritualität. Also da dürft ihr dann schon drauf gespannt sein auf die nächste Folge. Ja, und nochmal als Quintessenz, jeder kann was tun, jeder kann beitragen zum Umweltschutz, also durch den eigenen Konsum, ja. Dadurch, wie kaufe ich ein, wie ist mein Kaufverhalten, also selbst der kleinste Beitrag zählt, da haben wir drüber gesprochen, also achtet drauf, wie ihr einkauft, wie viel, woher und was es ist und ob es sein muss oder ja. Wenn ihr in Münster seid, kommt, besucht den Klostergarten oder hört eine Vorlesung am ITZ.
Haus Mariengrund.
Genau. Ja, und dann vielen Dank euch für diese Runde. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst einen Like da oder empfiehlt ihn weiter. Und dann bis zur nächsten Folge dann über franziskanische Theologie.
PodCup ist der Podcast aus dem Kloster.
Bei einer Tasse Kaffee sprechen wir über unser Leben im Kloster, über unseren Glauben, unsere Berufung, aber auch über ganz Alltägliches. Gibt es etwas, was du schon immer über das Leben im Kloster wissen wolltest? Oder hast du eine Frage über Gott und deinen Glauben? Gibt es vielleicht etwas, womit du Schwierigkeiten hast, wenn wir von Glaube sprechen? Oder kannst du vielleicht gar nicht an Gott glauben? All das interessiert uns. Schicke uns deine Frage oder hinterlasse einen Kommentar. Und vielleicht sprechen wir dann in der nächsten Folge von PodCup darüber. Abonniere den PodCup-Feed direkt in deinem Podcast-Player. Besuche uns auf Facebook, YouTube und unserer Website podcup.de. Und wenn dir PodCup gefällt, gib uns dein Like. PodCup, der Kloster-Podcast.